Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Foto- und Audioausstellung Lebenswert Leidenschaft. Ich bin Finnegan Kuichi-Godenschweger und unterhalte mich heute mit einer Person aus dem Kreativbereich über deren Weg, Beruf, Leidenschaft und viele mehr. Viel Spaß dabei!
Ja, hi, ich bin Finnegan Kuichi-Godenschweger und mir gegenüber sitzt Arseni Kneifel.
Genau.
Heute und wir sitzen in seinem Podcast-Studio, hier in seinem Studio. Ja, deswegen die Tonqualität auch mal ein anderes Level, bisschen als die letzten Male. Ich ja gerade ein bisschen aufgeregt, weil es so eine andere Atmosphäre jetzt hier, so richtig professionell.
Ist es jetzt so serious für dich? Is it getting real mit dem ganzen Podcast-Equipment hier, Audio und so?
Auf jeden Fall. Davor haben wir mit so einem kleinen Zoom-Recorder aufgenommen und jetzt hier mit richtig Equipment.
Dafür aber ist schön authentisch mit Zoom-Recorder.
Das stimmt, das ist ja auch die Hauptsache. Aber ja. Ich meine, darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um dich. Okay. Und ja, ich würde sagen, ich stelle dich einfach mal vor. Mhm. Sag mal ein bisschen Sachen, so, die wir gefunden haben im Internet über dich und du korrigierst mich
bitte. Jetzt bin ich gespannt, let's go.
Unbedingt. So. Also du bist in St. Petersburg geboren.
Richtig.
Und in Berlin aufgewachsen.
Auch richtig. Also wunderbar. Es ist nicht falsch, was du sagst, aber die Stadt hieß noch Leningrad, als ich dort geboren wurde.
Okay, ja gut. Aber man kennt es eher unter St. Petersburg.
Genau, aber tatsächlich die Tatsache, dass es noch Leningrad hieß, ist auch vielleicht der Ursprung für meine kleine Faszination für alles, was sowjetisch ist.
Okay.
Ja.
Dann hast du China-Studien studiert an der FU und hast ein Auslandsjahr in China gemacht.
Genau.
Und da hast du auch die Band Feichang Fresh.
Feichang Fresh, genau.
Feichang Fresh. Gegründet, ein Hip-Hop-Kombo.
Ja.
Und da hast du auch eben Video über, oder mit deinem Kumpel-Kollegen Video über Beijing gemacht und das ist ziemlich viral gegangen. Schon zu der Zeit wahrscheinlich nochmal viral, als was es jetzt heutzutage wäre. Das war, genau. Wann war das? 2014, 2013?
Noch früher. 2009 oder 2010. Ich glaube, 2010 war es. Da haben wir ganz unverhofft aus Spaß einen kleinen Rap-Song aufgenommen auf Chinesisch, als wir in China studiert haben, den hochgeladen und zwei Wochen später hatte der sehr viele Aufrufe und wir waren ganz aus dem Häuschen und haben dann noch ein paar mehr Songs aufgenommen und so ist diese kleine Band geboren und war noch ein paar Jahre lang so just for fun ein bisschen aktiv. Und 2014 haben wir gepeakt. da hatten wir ein relativ großes Projekt, wo wir die Städtepartnerschaft Berlin und Peking so ein bisschen begleiten konnten mit dem Song. Und das war das Coolste sozusagen.
Na, da gibt's ja auch sogar einen Tagesspiegelartikel und so.
Oder genau. Ne? Und das Video ist auch immer noch auf meinem YouTube-Kanal und so. Und ist auch ein witziges Projekt gewesen.
Ja, wow. Und dann hast du eine Produktionsfirma gegründet mit drei anderen, I Like Visuals, die genau. Es auch noch gibt, wo du aber nicht mehr aktiv bist, richtig?
Richtig, also die Firma haben wir dann gegründet, das war glaube ich 2013 Ende oder 2014, haben so zu viert in meinem WG-Zimmer angefangen, haben Hotels angerufen, haben gefragt, ob die ein Video brauchen und 4, 5 Jahre später saßen wir in einem sehr schicken Büro in Kreuzberg mit verglasten Wänden und Angestellten und Praktis und so. Und das hat sich sehr gut entwickelt, war aber einfach kreativ nicht ganz das, wonach ich gesucht habe. Deshalb war das dann für mich auch vorbei, aber es ist sozusagen im Guten zu Ende gegangen. Also ich habe sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt. So ging es zwei Mitgründern auch, die hatten auch gesagt, okay, ausgelernt aus diesem Projekt, sind rausgegangen. Und einer von uns vier Mitgründern hatte aber Lust, das weiterzumachen. Und dann haben wir uns auch Mühe gegeben, dieses Baby quasi von uns, die kleine Firma, auch gut an ihn zu übergeben, sodass er das dann weiterführen konnte. Und das hat auch geklappt, worüber wir auch alle happy sind. Die Agentur I Like Visuals gibt's heute noch. Ist jetzt sehr viel größer, als wir sie uns damals hier hätten erträumen können. Die haben jetzt auch schon, 15, 20 Leute oder so. Super erfolgreich und weiterhin geführt von Tobi, dem einen Mitgründer von damals.
Ja, wow. Das ist ja, mit denen habe ich auch noch ein bisschen Kontakt.
Kennst du auch, ne?
Darüber kam ja auch die ganze Connection hier mit AP und so, ja.
Genau.
Ja, voll cool. Und dann hast du angefangen, auf YouTube Food-Videos zu machen.
Ja.
2018 steht auf deinem YouTube-Kanal.
Ja, so mit System habe ich das so 2018 angefangen. Genau, gleich im Januar 2018. Das war halt das Ding, dass ich bei I Like Visuals habe ich viel Spaß gehabt, im kommerziellen Kontext Videoprojekte umzusetzen. Aber man ist dann schlussendlich ja doch immer einem Kunden untergeordnet. Und im Zweifelsfall muss man halt auch einfach machen, was der Kunde sagt. Und das ist für ein Projekt hier und da auch mal total in Ordnung. Aber als ich dann 4 Jahre lang Projekte gemacht habe, wo am Ende immer der Kunde das letzte Wort hatte, irgendwann wurde es mir zu viel und ich wollte auch einfach mal Videos machen und Werke schaffen sozusagen, wo ich selber stolz drauf bin. Und das war im kommerziellen Kontext nur sehr, sehr selten der Fall. Also es ist auch vorgekommen, aber es war echt selten. Und dann habe ich gesagt, wie wär's denn mal mit YouTube? Weil YouTube, ich bin so ein Early Adopter gewesen. YouTube gibt's ja was, ich glaube seit 2006 oder so. Ich bin seit 2007 wirklich sehr, sehr, sehr regelmäßiger YouTube-Nutzer. Habe die Plattform, also ich habe gleich in den ersten Jahren, war ich jetzt nicht jemand, der hin und wieder mal irgendwie ein Katzenvideo geguckt hat auf YouTube, sondern ich war gleich einer, der schon in den allerersten Jahren von YouTube YouTuber und Creator auf der Plattform cool fand und denen auch gefolgt ist und gesehen hat, wie so kleine Musiker halt bei sich im Kinderzimmer angefangen haben und dann zu großen Stars wurden oder sowas. Und das habe ich halt wirklich so über 10 Jahre halt als passiver Zuschauer gesehen und irgendwie mir gedacht, so diesen Traum, das auch mal zu probieren, habe ich so lange schon, habe es auch immer mal wieder so ein kleines bisschen versucht, nur nicht ernsthaft genug. Und dann gesagt, so nee, ich jetzt gerade, als ich aus dieser Agentursituation mit Alec Visuals rausgegangen bin, dachte ich, jetzt ist mein Break, jetzt oder nie kann ich es mal wirklich probieren. Und so hat es dann gestartet, mit YouTube ernsthaft machen sozusagen. Und ich wusste, weil ich halt so lange schon YouTube gucke und ich so gesehen habe, wie das halt läuft bei anderen so lange und so gut, wusste ich, dass es nichts ist, was über Nacht kommt. Und ich wusste, ich muss mir ein bisschen Zeit geben. Habe ich dann auch gemacht und gesagt, wenn es nach 2 Jahren fruchtlos ist, dann kann man das vielleicht auch mal wieder einpacken, die Nummer. Aber es war dann tatsächlich genauso, wie ich erwartet habe, nämlich, dass es knapp 2 Jahre braucht, bis man anfängt zu merken, so, okay, doch, da geht was.
Und hast du gleich mit Food-Sachen angefangen? Also die Sachen, die du jetzt machst, oder?
Ich habe gleich mit Food angefangen, weil ich, also es ging mir primär darum, einen Channel zu machen und Videos zu machen. Worüber ich sie mache, war, es sollte halt irgendwas sein, was ich cool finde, was ich gerne mache, aber es war mir gar nicht so krass wichtig, was. Und dann war ich aber in dieser Situation, dass ich einfach verdammt gerne koche, auch sehr, 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 sehr viel und sehr extensiv koche. Also ich mache auch so Sachen wie, auch damals schon, da habe ich so Sachen gemacht, wie mal mir ein ganzes Wochenende Zeit nehmen, wirklich von Freitagabend bis Sonntagabend, um dann am Sonntagabend für 10 Freunde Ramen zu machen oder sowas. So eine Eskalation oder so gab es halt immer mal wieder. Und das war auch so ein bisschen so einfach Teil von meiner Personality. Also mir war nie Zeit zu schade, um so richtig auszurasten beim Kochen und so richtig so den besten und den authentischsten und den irgendwie coolsten und innovativsten Kochmethoden von irgendwas hinterher zu rennen, um sie dann zu testen. War schon immer irgendwie meins. Und dann dachte ich, okay, ich möchte gerne Videos machen. Mir ist nicht so ganz wichtig, worüber. Es muss nur etwas sein, worüber ich halt irgendwie, wozu ich halt Leidenschaft empfinde. Und Food war einfach sehr, sehr, sehr präsent in meinem Leben. Und dann dachte ich so, hey, warum nicht das? Weil es ist ein sehr zugängliches Ding. Und ich fand auch, in der Food-Welt gab es zu wenig Leute, also es gab zu viele Leute, die einfach Rezepte gemacht haben und zu wenig Leute, die Stories um die Rezepte herum erzählt haben. Und dann dachte ich, dass ich da mich langfristig sehe. Dass ich der Typ bin, der nicht dir einfach sagt, wie macht man jetzt irgendwie ein leckeres Gericht, sondern der dir sagt, warum ist denn das Gericht so, wie es ist? Wie ist denn das eigentlich bekannt geworden? Und was hat es vielleicht für eine unerwartete Background-Story? Und ja, genau. Und so bin ich dann reingekommen in das Thema Food-YouTube und habe das dann halt auch immer bei Gelegenheit verbunden mit Reisen, wenn ich konnte. Also wenn ich irgendwo hingereist bin, zum Beispiel, ich habe meine Oma besucht, die wohnt in Haifa in Israel, und habe gesagt, wenn ich schon eh da bin, dann fahre ich jetzt auch da zu so einem berühmten Hummusladen in der Nähe, filme, wie ich da hingehe, und dann komme ich zurück nach Berlin und koche sozusagen diesen legendären Hummus nach. Und so eine Aktion habe ich dann häufiger mal gebracht, immer wenn sich die Gelegenheit geboten hat. Genau, und dann irgendwann, ja, nach knapp 2 Jahren ging es dann auf jeden Fall in Richtung so, oh, da gibt es ein bisschen Aufmerksamkeit von Sponsoren und langsam ist die Abonnentenzahl so, dass man auch ernst genommen wird und so weiter.
Ich meine, da kann man ja kurz mal den Namen droppen, also der, für alle, die es noch nicht gecheckt haben oder nicht wissen, wahrscheinlich in dem Food-Bereich kennt man dich wahrscheinlich, aber Name, my name is Andong.
Genau.
Und du hast über 600.000 Abonnenten inzwischen, richtig?
Ja. Ja, genau. Genau, My Name is Andong heißt der Channel, was vielleicht interessant ist, dass mein Name ja gar nicht Andong ist, sondern Aseni. Aber ich benutze den Namen Andong. Das ist mein chinesischer Name. Der leitet sich ab von meinem Mittelnamen Anton. Und habe ich gewählt, weil, also der ganz praktische, trockene Grund ist, dass ich finde, Aseni lässt sich sehr schlecht übertragen in andere Sprachen. Auf Englisch ist es dann gleich Arseni oder so. Ich mag es einfach nicht. Klingt nicht. Und dann auf ganz anderen Sprachen ging es halt gar nicht. Also noch viel schlimmer. Also zum Beispiel, als ich in China gelebt habe, war Aseni einfach keine Option. Du heißt einfach nicht Aseni in China. Und dann, es ist aber gang und gäbe in China, wenn du einen ausländischen Namen hast, dass du dir einen bequemen chinesischen Namen aussuchst. Und den habe ich dann halt auf meinen Mittelnamen Anton aufgebaut. Und was dann cool war daran, ist, dass ich dann halt Andong hieß, überall und von allen Seiten, also alle meine Arbeitskollegen in China, meine Dozenten in der Uni in China und so, haben mich halt alle Andong genannt. Das war wirklich einfach meine Identität, als ich dort war. Und was dann, ich habe in China meine Leidenschaft zum Essen entdeckt und gleichzeitig hieß ich dort immer Andong. Und dann dachte ich, okay, das heißt quasi Andong ist der Name unter dem, oder die Identität von mir, unter der ich meine Leidenschaft zum Essen entdeckt habe und zum Kochen, warum dann nicht einfach dann im Channel dann auch mit diesem Namen fahren?
Ah, okay, nice, das ist sehr gut. Ich habe mich das schon gefragt.
So. Ja, weil das fragen sich viele, deshalb dachte ich, nehme ich mal vorweg.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und jetzt machst du auch noch einen Podcast, deswegen hast du auch dieses ganze Equipment hier.
Genau.
Imbiss 3000.
Genau, ich habe nach 3-4 Jahren YouTube habe ich irgendwann beschlossen, dass es doch mal cool wäre, ein Podcast-Projekt zu starten. Erstens, weil ich ein riesen Fan bin vom Podcast, schon immer war, auch wie bei YouTube ein Early Adopter. Also ich habe Abi 2007 gemacht und ich weiß noch, dass ich noch in der 12. Klasse, also gut vorm Abi, noch großer Podcast-Fan war. Also 2005 habe ich mit Podcasts angefangen und ich bin damals immer rumgelaufen, habe allen erzählt, dass Podcasts so geil sind und keiner wusste, was es ist. Und ja gut, es hat 15 Jahre gedauert, aber jetzt habe ich auch einen. Und das Coole daran ist halt für mich, dass ich den auf Deutsch machen kann. Weil mein Channel, der YouTube-Channel, ist englischsprachig. Es hat viele unterschiedliche Gründe, warum der englischsprachig ist. Aber es ist dann doch so, dass ich natürlich mich auf Deutsch viel wohler fühle. Deutsch ist halt offiziell meine zweite Muttersprache, weil ich in Russland geboren wurde. Aber gefühlt ist das auf jeden Fall meine erste Sprache. Und ich würde irgendwie voll gerne auch mal was machen auf Deutsch. Und habe auch, obwohl mein Channel englischsprachig ist, eine große, so ein Hotspot an Followern in Berlin, in Deutschland. Und dann dachte ich, irgendwie ist es schade, wenn ich dieses deutschsprachige Segment einfach gar nicht auf Deutsch bediene. Und mir war klar, dass mein Channel auf Englisch bleiben wird. Das ist richtig so. Aber mit dem Deutschen wollte ich irgendwie eine Lösung finden und der Podcast war einfach die perfekte Lösung. Gleichzeitig kam ein guter Kumpel von mir auf mich zu, der heißt Per Mörling und ist der Man hinter Berlin Food Stories, der, ja, ich glaube, Deutschlands größter Foodblog tatsächlich. Und er kam halt auf mich zu und meinte halt so, ey, lass uns doch mal zusammen was starten. Ursprünglich wollten wir Clubhouse machen, gut, dass wir nicht gemacht haben. Es ist dann ein Podcast geworden. Und wir experimentieren super viel rum. Also es ist auf jeden Fall ein Side-Project. Wir spielen mit Formaten. Wir machen mal mit Gästen, mal ohne Gäste, mal irgendwie experimentell, mal relativ straight. Auf jeden Fall macht es Spaß und man kann dieses deutschsprachige Segment bedienen und auch irgendwie, wenn man Gäste einlädt, auch seine Connections irgendwie vertiefen und so. Und es ist irgendwie ein schönes Projekt geworden, was einfach total Spaß macht. Und ich glaube, da sind wir immer noch so in der Suche nach dem eigenen Style. Aber ich bin eh so eine Person, die gerne sagt, so nein, ich setze mich jetzt nicht hin, mach ein Konzept von vorab und das muss dann umgesetzt werden, sondern ich bin jemand, der sehr gerne iterativ arbeitet, dass du halt eine Sache machst. Also zum Beispiel, das ist eine Sache, die ich an YouTube liebe. Du machst ein Video, lädst es hoch, guckst, was ist das Feedback und dann machst du ein Video, was entweder so ähnlich ist und wiederholst die Sachen, die gut geklappt haben oder siehst so, gutes Konzept, aber die und die und die Details haben nicht gut funktioniert, die ändere ich jetzt ab. Dieses so immer eine Runde machen und nach jeder Runde sozusagen neues, frisches Feedback bekommen, das ist total geil. Das liebe ich an YouTube und so machen wir das auch mit dem Podcast auch. Und ja, es macht total Spaß, sich einfach so ganz in so kleinen Schritten immer näher ran zu pirschen an das, was man dann am Ende irgendwann vielleicht richtig längerfristig machen möchte.
Ja, wow. Du bist ja auch, also deswegen, oder ja, heute ist der letzte Tag von eurem Kochbuch-Fotoshoot.
Ja, genau.
Was ja auch, ist das ein Side-Project oder ist es inzwischen so groß, dass es mehr als ein Side-Project ist?
Es ist schwer, das als Side-Project einzuordnen, weil das ist halt im Gegensatz zum Podcast, den man halt macht, wie man Zeit und Lust hat, so ein bisschen, ist das halt etwas, wo ein großer professioneller Verlag mit involviert ist und viele, viele Leute und auch irgendwie Geld teilweise im Voraus bezahlt wird und so. Und dann hat man auf jeden Fall so the pressure is on Momente. Und nee, deshalb, es ist, ich sag mal so, es ist kein Side-Project, aber es ist auf jeden Fall ein temporäres Projekt. Was ich übrigens auch sehr schön daran finde, weil ich fokussiere mich gerne auf eine Sache und bin tatsächlich nicht so gut da drin, immer so Multitasken und hin und her zu switchen. Ich finde, meistens kommt dann halt so lauwarmes Zeug bei raus, wenn man zu viel auf einmal macht. Und mit dem Kochbuch war es so, ich wusste, es wird mega viel Arbeit, aber ich wusste auch, es hat ein sehr, sehr überschaubares Ende. Also man sieht ganz klar das Ende. Wenn du weißt halt, wenn ich meine 100 Rezepte geschrieben und getestet und abfotografiert habe und der Verlag sagt, ja, ist gut, Daumen hoch, dann weiß ich, ist das Projekt für mich auch beendet, sozusagen. Also klar, ich muss es dann noch ein bisschen promoten auf meinem Channel und so, das Buch, aber ich mochte das, dass es so ein klar definiertes Anfang und Ende hat. Im Gegensatz zu einem YouTube-Channel, der ja einfach quasi forever ist. Also mit 80 bin ich dann wahrscheinlich immer noch so, smash the Subscribe-Button.
Geil. Ja, das stimmt. Du, wie lange bist du da schon dran, ja, an dem Kochbuch? Also meinst du, nächstes Jahr wird es veröffentlicht,
ja,
im März?
Ja, es ist, am Kochbuch bin ich dran seit 3-4 Monaten, würde ich sagen. Und inaktiv, also so Gespräche angefangen haben wir vielleicht vor einem knappen halben Jahr oder so. Also so ein paar Monate erstmal so ein bisschen Logistik machen und ein bisschen quatschen und so. Und sobald das erledigt war, ging es dann mehr um die Umsetzung. Und die Umsetzungsphase selber, wie gesagt, so vor circa 3 Monaten angefangen, mit ganz viel Rezepte testen und so. Jetzt großes Fotoshooting, noch mit einer richtig professionellen Köchin und einer richtig professionellen Stylistin am Set. Und meine kleine, aber sehr, sehr coole Crew ist auch da, meine Produzentin und mein Videograf, der in diesem Fall ein Fotograf ist, alle mit am Start und sozusagen begleiten das Projekt halt auch mit. Also jetzt auch gerade hier nebenan von uns, wo wir aufnehmen, ist gerade auch auf jeden Fall viel Trubel. Werden 8, 9 Gerichte an einem Tag gekocht und teilweise bis zu 15 an einem Tag und dann alle fotografiert. Aber das Team ist wirklich mega strong und macht dann total Spaß und geht auch echt schnell voran.
Ja, schön. Ich meine, eine angenehme Atmosphäre, aber sehr, ja, sehr busy, konzentriert und er läuft. Ja, dein Weg war ja bisher, würde ich sagen, nicht so linear und du hast zwar studiert, aber meintest du auch vorhin eher zum Spaß? Also nebenbei, ist es dir immer leicht gefallen, diesen, ja, Weg zu gehen?
Nö. Also, wenn man irgendwann sich stabilisiert hat, also auch so mit Einkommen und so, findet man es natürlich cool. Aber bevor man an den Punkt kommt, wo man denkt, so, okay, läuft schon irgendwie, ist es auf jeden Fall natürlich schwierig. Also gerade als ich noch in der Uni war, dachte ich halt auch so, nee, ich muss mal was Richtiges machen und so. Weil ich habe so in der Schulzeit zum Beispiel, habe ich viel Musik gemacht, habe auch ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, vielleicht professionell Musik zu machen, halt in einer Band oder so. Und dann aus vielen Gründen dann am Ende gedacht, so nee, irgendwie doch nicht. Und dann am Ende tuckert man nur durch Deutschland und schläft irgendwo in Schlafsäcken in Jugendclubs und so, ist irgendwie nicht cool und so. Und dann irgendwann gesagt, so nee, ich will was in Anführungsstrichen Ordentliches machen. Dann längere Story, aber so, es hat damit angefangen, dass ich ein Anime-Fan war in der Schule, so wie sehr, sehr viele andere auch. Das hat dann mit vielen Zwischenschritten dazwischen natürlich irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich studiere China-Studien, also chinesische Sprache, chinesische Kultur, Geschichte, sowas alles. Dann habe ich das studiert, bin dann auch nach China gegangen, fand es total cool und dachte, ich werde dann wahrscheinlich in irgendeinem größeren Unternehmen, vielleicht bei einem Mittelständler oder so, kann ich ja so ein so die China-Kontaktperson sein. So die Person, die sich ein bisschen in der Kultur und in der Sprache auskennt und deutschen Firmen zum Beispiel hilft, in China Fuß zu fassen oder so. Ich dachte, sowas würde ich machen. Und dann habe ich ein Stipendium bekommen und bin mit diesem Stipendium dann nach China gegangen. Und anstatt dort meine Business Connections zu vertiefen, habe ich halt eine Rap-Band gegründet und habe angefangen, Viral Videos zu machen. Und dann dachte ich mir dann auch so, okay, es ist einfach egal, was ich mache. Am Ende führt es mich sowieso wieder auf den Pfad zurück, den ich mache. Nämlich, dass ich irgendeine Art von Videos mit irgendwelchen witzigen, kreativen Elementen mache. Und das war einfach inevitable. Es war einfach egal, was ich mache, ich werde darauf zurückkommen. Und das war dann so ein bisschen der Turning Point, wo ich dachte so, vielleicht sollte ich auch einfach aufhören, sozusagen gegen den Strom, gegen meinen eigenen Strom zu schwimmen die ganze Zeit und einfach mal zu sagen, ich komme eh wieder auf denselben Pfad zurück. Also warum nicht einfach genau mit Schmackes sozusagen diesen Pfad langlaufen und es auch cool finden, anstatt sich immer selber zu sagen, dass man ja eigentlich was Richtiges machen sollte.
Und das hast du dann auch auf jeden Fall, da bist du ja machen, aber auch mit einer unglaublichen Energie. Also ich weiß nicht, aber gefühlt ist so ein YouTube-Kanal zu machen mit wöchentlichen Videos, die ja auch nicht ganz unaufwendig sind,
ja,
mehr als Fulltime?
Ja, easy. Also es ist easy mehr als Fulltime, aber wenn man etwas macht, was man halt richtig gerne macht, dann fühlt es sich einfach nicht an wie Arbeit. Also ich habe ja auch am Anfang meinen YouTube-Channel gemacht, quasi neben anderer Arbeit. Ja, und es war dann immer so, wenn die Arbeit vorbei war, habe ich mich dann gefreut, dass ich mein YouTube-Video schneiden konnte, obwohl meine Arbeit war, irgendein Video zu schneiden oder so. Also es ist wirklich was ganz anderes, weil die Motivation sozusagen, warum man das jetzt macht, nämlich nicht, weil ein Kunde mir jetzt gesagt hat, ich muss diese komische Sachen machen, sondern weil ich eine geile Vision habe für ein kleines, aber feines Video sozusagen, was ein paar Leuten weiterhelfen kann, das fühlt sich einfach ganz, ganz anders an.
Ja, was ist da bei einem Video so... Ja, das, was für dich sich am besten anfühlt, was dir am meisten bringt?
Bei einem Video, was mir am meisten
bringt... Oder jetzt generell bei deiner Arbeit, was erfüllt dich da am meisten?
Zu sehen, dass die Sachen bei Leuten ankommen. Das ist wirklich das, was mir am meisten gefehlt hat bei der Kundenarbeit. Du wirst teilweise sehr gut bezahlt für Projekte, wo auch relativ viel Aufwand und Zeit reinfließt, die am Ende kein Arsch sieht. Die sieht niemand... Und selbst wenn die jemand sieht, dann will sie niemand gucken. Also es sind so komische Werke, die dabei entstehen, komische Videos, wo man sich wirklich fragt, so wer braucht denn das? Also wofür habe ich denn das jetzt gemacht? Das ist halt so, irgendjemand hat halt irgendwo einen Task bekommen, dass irgendein Video gemacht werden muss und dann wurde das gemacht und dann ist es halt da, aber keiner braucht es so wirklich. Und weißt du, was ich meine? Das ist so irgendwie... Du verstehst einfach nicht mehr, warum du das machst. Und auch wenn du gut dafür bezahlt wirst, denkst du dir so, aber warum? Und bei YouTube-Videos war das so, ich wurde die ersten anderthalb, zwei Jahre habe ich praktisch keinen Cent gesehen, als sozusagen, als der dann zurückkam für die YouTube-Videos, die ich gemacht habe. Aber mit der Zeit, auch relativ am Anfang schon, auch schon nach ein paar Monaten, gab es halt Kommentare. Und Leute haben geschrieben so, oh, ich habe dein Dings und Dings nachgekocht, es war richtig lecker. Oder endlich habe ich jetzt rausbekommen, wie man den perfekten Hummus macht. Oder ich habe dein Hotpot-Video geguckt und es hat mich inspiriert, jetzt eine Hotpot-Party zu schmeißen mit 10 Freunden oder sowas. Und dann liest du sowas und denkst so, okay, ich habe es alles alleine gemacht, bei mir im stillen Kämmerchen so. Aber trotzdem, es ist jetzt angekommen, ist in die Welt gegangen. Und da sind jetzt Leute, die haben Spaß mit ihren Freunden gehabt und was Leckeres zusammen gegessen, weil sie mein Video geguckt haben. Das war so geil. Oder ich habe ein Rezept gehabt für ein Chiliöl. Und Freunde von mir waren eingeladen auf eine Hochzeit. Und ich glaube, sie waren so ein bisschen verspätet mit Geschenk finden für die Hochzeit. Haben dann so last minute einfach einen riesen Topf von diesem Chiliöl gemacht und den auf diese Hochzeit mitgenommen. Und dann waren die auf der Hochzeit, die irgendwo im Wald war, auch so ganz freaky. Und dann haben die irgendwie zum Abendessen, haben die was ganz Tolles gekocht, aber haben die Soße vergessen. Und dann kamen die und meinten aber so, oh, wir haben aber dieses Chiliöl von dem Channel nachgekocht. Und dann haben... Diese ganze Hochzeitstruppe, die dann war, das waren irgendwie 50 Leute oder so, haben dann dieses Wochenende lang einfach diesen riesen Bottich Chiliöl leer gemacht und haben das gefeiert wie sonst was. Und das kam sozusagen aus meinem Channel. Und das hat mir so viel bedeutet, dass du halt wirklich einen, wie sagt man Impact auf Deutsch, dass du wirklich Einfluss sozusagen hast auf das Leben von anderen Menschen und du wirklich was sehr Kleines, aber sehr Angenehmes beisteuern kannst. Nämlich, Nämlich halt entweder was Leckeres zu essen oder noch viel besser, wenn das leckere Essen noch einen schönen Abend oder einen schönen Moment oder so mit sich bringt. Und das war voll cool und das hat mir einfach wirklich, das kam so schnell und das hat mir so viel mehr bedeutet, als irgendwie Geld zu verdienen mit Kundenarbeit.
Ja, toll. Also das Geld ist eine kleine Motivation in deinem Leben.
Es ist auf jeden Fall sekundär für mich. Es ist wirklich sekundär.
Du brauchst es zum Leben, zu einem gewissen Grad, aber...
Man braucht es natürlich, natürlich. Und ich versuche auch so halbwegs okay zu wirtschaften, mit dem Channel auch und so, aber es ist mir wirklich egal. Am Ende, solange es halt welches gibt, ist es okay.
Ja.
Aber wie viel davon da ist, ist mir ehrlich gesagt wirklich, wirklich, wirklich egal. Aber natürlich kann man sowas auch nur sagen, wenn man schon ein bisschen dafür geackert hat und man dann irgendwann endlich in der Situation ist, wo man nicht am Ende jeden Monats gucken muss, habe ich eigentlich genug, um Miete zu zahlen. Was auf jeden Fall lang genug so war bei mir. Generell in meinem Leben. Jetzt nicht nur mit YouTube, sondern generell. Also das, komischerweise, wenn man aufhört, an Geld zu denken, verdient man mehr. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber wenn man aufhört, dran zu denken, dann float's auf einmal. Warum das so ist, irgendwann in meinem Leben werde ich es vielleicht noch knacken, dieses Geheimnis. Aber je mehr man drauf scheißt auf Geld, desto mehr macht man.
Sag Bescheid, wenn du es geknackt hast. Ja, wie sieht denn ein normaler Tag bei dir im Moment? Also vielleicht ist jetzt gerade Special mit deinem Fotoshooting, aber so normalerweise aus.
Ich wünschte, es gäbe normale Tage bei mir, gibt es aber einfach nicht. Jeder Tag ist wirklich anders. Es gibt so aber unterschiedliche Arten von Tagen. So. Es gibt so ganz langweilig so Admin-Office-Days, wo ich einfach wirklich rankomme und einfach den ganzen Tag E-Mails beantworte, Rechnungen schreibe, Angebote schreibe, irgendwie vielleicht mal mit einem potenziellen Sponsor oder Partner ein Gespräch habe, irgendwie einen Zoom-Call oder was auch immer. So, das ist so die langweiligste Art von Tag, sage ich mal. So ein Office-Day hat aber auch was Entspannendes, muss man sagen. Also wenn jetzt gerade zum Beispiel, wo wir jetzt die zweite Woche hier schon so richtig Fotoshoot machen mit 10 Sachen am Tag kochen und dann auch noch hübsch fotografieren. Ich wünsche mir auf jeden Fall gerade so einen kleinen Office-Day, wo man sich einfach hinschillt, ein bisschen Lo-Fi-Hip-Hop anmacht und ein paar E-Mails beantwortet. Hat auch was. Ansonsten gibt es Drehtage. Das sind dann Tage, wo meistens meine Producerin Grace und AP, der Video-King des Channels, herkommen und dann drehen wir einfach was Gemeinsames. Da hilft mir Grace beim Vorbereiten und beim Assistieren während des Drehs und AP kümmert sich um die Technik und ich bin halt vor der Kamera und muss mir das Konzept überlegen. Das ist so ein klassischer Drehtag für so ein relativ einfaches Video. Aber wir haben natürlich auch viele Tage, wo mal so ein bisschen so recherchiert und konzipiert wird oder wir mal an etwas ambitionierteren Stories schreiben. Ich kann zum Beispiel auch mal verraten, dass jetzt nichts, was geheim gehalten werden muss oder so, aber ich arbeite in einem Video zum Thema Glückskekse und wir haben zum Beispiel eine Kollaboration dann auf die Beine gestellt mit der ältesten Glückskeksfabrik in den USA. Und die machen halt jetzt so einen Special Andong Glückskeks. Die machen sehr geile Glückskekse, wirklich. Und die machen gerade so einen Spezial Edition Glückskeks und mit dem muss man sich dann halt abstimmen, wie wir den shippen, wie der überhaupt aussieht, was da für Sprüche reinkommen und so. Das sind also schon mal so ein bisschen kreativere Tage und die machen auf jeden Fall richtig Bock. Also so von Office Day bis Drehtag bis ein bisschen Kreativtag ist alles dabei. Und dann natürlich gibt es dann noch die Tage, wo man das Studio managen muss selbst. Also ich habe jetzt seit einem guten halben Jahr ein Studio in Berlin. Sozusagen das kleine Abenteuerparadies, was ich mir schon mein ganzes Leben gewünscht habe. Einfach nur ein großer, cooler Raum, wo man einfach alles machen kann, was man will. Kannst auch laut sein und kannst Sachen mit einem Bunsenbrenner verbrennen und so, kann ich hier halt machen, was ich will. Ist halt ein Industriegebiet und alles safe und so. Und das ist sehr geil und hat mir ganz viele neue Möglichkeiten offenbart. Aber man muss so einen Space halt auch managen. Also ich würde sagen, 2 Tage im Monat oder so gehen einfach dafür drauf, dafür zu sorgen, dass hier einfach der Raum einfach irgendwie steht und Sachen auch nicht kaputt gehen und so. Ja.
Hast du auch mal Momente, wo du, ja, deine Motivation schwindet oder wo du nicht mehr so Bock auf alles hast?
Ja, auf jeden Fall, natürlich, die ganze Zeit. Also gerade bei YouTube ist ja auch so ein krasses Auf und Ab, weil mal hat man so richtig viele Views und dann hast du richtig wenig Views auf deine Videos und es, das Video selbst ist selten der Auslöser dafür. Meistens ist dann eher so, so ist gerade, wie ist gerade das Wetter oder irgendwie sowas. Also zum Beispiel jetzt gerade ist es so, nach ja, Corona-Anfang ist jetzt schon gute 2 Jahre her und die Leute, also während Corona sind halt sehr viele YouTube-Channels und ganz besonders auch Food-Channels ziemlich aufgeblüht. Und jetzt gerade ist es sozusagen aber dieses so Corona-High so ein bisschen vorbei. Also war übrigens ganz bisschen lustig auch, weil die meisten Leute, denen ging es ja nicht, also vielen Leuten ging es schwierig beruflich während Corona. Food-YouTuber hatten auf jeden Fall die Time of their life. Das ging sehr gut und viele haben dann noch in der Zeit auch überhaupt alles angefangen oder so damit. Genau, und dann läuft das halt super gut und dann ist diese Corona-Welle vorbei und dann sind die Views auf einmal nicht mehr so hoch, wie sie mal waren, dann denkt man sich so, boah, vor einem Jahr oder so sah es da irgendwie noch besser aus, was ist denn hier das Problem und so und immer, also auch bei YouTubern, die schon eine ganze Weile dabei sind und mit denen man dann auch irgendwie Kontakt hat, wenn man Kollegen ist oder so, immer wieder steigen einfach welche aus und sagen so, nee, läuft nicht, kein Bock. Nicht alle haben so dieses Durchhaltevermögen. Und es kommt vor allem halt durch diese Motivationsschübe, weil gerade als YouTuber, auch wenn man sich versucht einzureden, dass es nicht wichtig ist und sowas, natürlich sind die Zahlen irgendwo ein Motivator. Und auch wenn man weiß, dass es eigentlich nicht das Wichtigste ist, viele Views zu bekommen, dass es auch andere Metriken gibt, die wichtig sind und so weiter, und man auch anders, also es gibt Channels, die haben gar nicht so viele Views und denen geht es finanziell zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut, weil sie einfach eine gut klar definierte Zielgruppe haben und damit auch kein Problem haben, gut zahlende Sponsoren an Bord zu holen. Dann gibt es andere Channels, die haben mega viele Aufrufe und können gar nicht monetarisieren, weil ihr Content zwar viele Aufrufe bekommt, aber keine tiefe Bindung aufbaut zu den Leuten. Also 10.000 Views von Leuten, die wirklich für dein Content brennen, sind so viel mehr wert als 300.000 Views von so Leuten, die einfach mal so, ich brauche ein bisschen Content beim Abendessen oder so. Qualität der Aufrufe und sozusagen die Qualität der Klickzahlen, die hinter der Zahl sozusagen versteckt ist, ist total wichtig und wird auch voll unterschätzt. Und ja, und nicht alle Menschen schaffen das. Also ich glaube, sehr viele wissen das rational, dass Zahlen nicht alles sind, aber auch emotional dann drüber zu stehen und zu sagen, ist okay. Ist egal, dass ich nicht so viele Views habe. Ich weiß, es sind die richtigen Views. Das ist schwer. Das ist schwer. Und dann muss man sich auch zusammenraffen. Also bei mir ist es halt so, ich habe das, wie gesagt, weil ich schon so lange passiver YouTube-Konsument bin, habe ich das einfach schon krass einfach gesehen als Zuschauer sehr oft und habe das sehr viele Referenzen sozusagen und Case Studies einfach mitgelebt als Fan und weiß das einfach. Und ja, dieser Spruch, it's a marathon, not a sprint, ist sehr wichtig. Also man darf sich jetzt nicht gucken, so wie viele Views hat mein Video diese Woche bekommen, sondern wie viel Spaß macht es mir eigentlich nach wie vor, diese Videos zu machen und so. Weil wenn man nämlich den Views hinterher rennt, das machen auch viele, man kriegt dann auch mehr Views, aber dann ist man burnt out und macht Content, auf den man keinen Bock mehr hat. Und das fällt einem meistens viel zu spät auf. Deshalb ist es auch total gut, drüber zu stehen oder so, aber diese Coolness muss man sich krass aufbauen. Es hilft übrigens dann auch total, sowas wie ein Kochbuch zu machen, weil man dann das Gefühl hat, dass man nicht alles sozusagen auf das eine setzt, nämlich YouTube.
Und falls YouTube mal
wegbricht oder so, genau.
Dann stehst du halt wieder da.
Genau, genau. Fall.
Ja, du meintest vorhin im Gespräch, dass du eben, ja, die Sachen mit Fleisch sehr viel besser geklickt werden und du ja da auch dann trotzdem ein bisschen abhängig bist. So. Mhm. Du meinst, okay, ich kann jetzt nicht so ganz viel vegan Sachen machen.
Ja.
Weil,
ja, ja. Genau, du meinst, was man für einen Content macht, ne? Also es gibt halt, ich habe an sich sehr, sehr, sehr viel Freiheit. Anders gesagt, ich habe alle Freiheit der Welt. Bloß, ob die Sachen dann auch so geklickt werden und so viel Geld einbringen, wie ich brauche oder ich möchte, Das ist nochmal eine andere Frage. Und es gibt einfach Themen, die klicken einfach verdammt gut. Also wenn du ein Video mit einem ultra juicy Burger machst oder so, dann kriegt das halt wahrscheinlich relativ viele Klicks. Also Pizza, Burger, Fried Chicken. Solche Sachen sind einfach irgendwo Erfolgsgaranten. Und es kann noch so viele Videos geben, wo Leute sagen so, mein KFC Copycat Rezept. Sie werden immer geklickt. Irgendwie ist es... Das kennt keine Grenzen. Andererseits, wenn ich dann aber sage, ich möchte aber gerne mal was anderes machen, ich möchte vielleicht mal irgendeinen coolen, weiß ich nicht, irgendeine coole Vorspeise, die vegan ist oder so vorstellen, man braucht dann einen sehr cleveren Pitch sozusagen, also wie man das Thema an die Leute ranträgt, weil wenn man einfach nur mal sagt, irgendwie leckerer Tofu-Salat mit Algen oder so, vergiss es. Vergiss es. Also entweder du bist ein Channel, der für Vegan, Healthy, Clean Living steht, dann kann sowas sehr gut performen. Aber wenn du ein Channel bist, der versucht, ein breites Publikum zu treffen, dann ist es leider so, dass auch diese sehr breiten Themen wie Nuggets, Burger, Pizza, dass die dann einfach viel, viel besser ziehen. Und wenn du ein Video machst, was gegen diesen Style von Content spricht oder diese Art von Gerichtauswahl sozusagen, kannst du machen, musst du aber in Kauf nehmen, dass du höchstwahrscheinlich nicht so stark performende Videos haben wirst. Und das kann auf Dauer halt dazu führen, dass du das Gefühl hast, dass dein Channel einfach am absackenden Ast sitzt. Sagt man das so? Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Absteigenden
Ast. Ich bin sehr schlecht mit Sprichwörtern. Genau, also das heißt so, irgendwo, natürlich kannst du machen, was du möchtest, aber du weißt einfach schon im Voraus, dass die Wahl des Themas für das Video auch gewissermaßen die Performance halt mitbestimmt. Und das muss man halt im Kopf haben. Und manchmal musst du einfach sagen, so, nee, ist aber jetzt ein Statement. Ich möchte nicht nur Videos über Chicken und Pizza machen. Und dann einfach sagen, so, ich gehe jetzt mal ein bisschen gegen den Strom, aber bewusst. Und vielleicht versuche ich mir einfach einen coolen, cleveren Spin zu überlegen, der das Thema trotzdem interessant macht für mein Publikum, aber es ist auf jeden Fall nicht leicht. Also wenn man es sich leicht macht, dann macht man halt nur Döner und Fleisch-Content und so. Es gibt ganze Channels, die einfach nur Steak machen die ganze Zeit. Nur Steak. Und die funktionieren halt auch mega gut. Wenn die dann auf einmal einen Salat machen, guckt halt auch keiner.
Gibt es oder hast du eine Diskrepanz oder spürst du eine Diskrepanz zwischen dem Menschen schauen einen Content und denken, oh, der macht das halt aus Spaß und ja, der mit großer Leidenschaft, aber da geht es halt nicht ums Geld und dann eben dieses, okay, aber ich muss davon auch leben und was finanzieren.
Ja, also es kommt halt vor allem, wenn man dann so ein Team hat und ein Studio und so, wo halt laufende Kosten dann ins Spiel kommen, da ist es dann so, kann man sich dann nicht mehr so gut leisten und sagen so, oh, diesen Monat, dann kommt dann halt mal nichts rein oder so. Weil klar, dann irgendwann ist dann finanzieller Druck da. Aber je länger man das macht, desto sicherer wird man dann irgendwie auch, weil irgendwie kommt dann doch immer irgendwas rein. Man baut dann auch Beziehungen zu Sponsoren auf und ist dann nicht mehr so krass darauf angewiesen, dass einfach so ganz, dass man so kalt angeschrieben wird oder so, sondern man hat dann halt so eine Liste und kann dann sagen, okay, jetzt gerade, wenn es mal ein bisschen abwärts geht, schreibe ich vielleicht mal ein paar Sponsoren an, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe in Vergangenheit und sage so, ich habe gerade eine kleine Serie, die ich neu einführen will auf meinen Channel. Da geht's da und darum, habt ihr nicht Lust, 3 Folgen davon zu sponsern und so. Und das klappt dann häufig auch. Muss ich das so ein bisschen aufbauen über die Zeit. Also es kommt ein bisschen mehr finanzieller Druck rein mit der Zeit, aber man hat auch ein Netzwerk, mit dem man immer besser damit klarkommen kann.
Und gibt es da Stimmen von ZuschauerInnen, die sagen, boah, jetzt ist es so professionalisiert und jetzt schaltest du da Werbung und jetzt hast du Sponsoren und jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf, weil
ja,
du bist nicht mehr authentisch.
Ja, ja, klar, gibt es auf jeden Fall. Es gibt immer Leute, die sagen, so früher war besser. Und ich verstehe das tatsächlich auch zum Teil. Ich habe ja selber Channels wachsen sehen und gesehen, wie sie von so total authentisch und homemade, so DIY-Feel, so hoch wachsen zu sehr durchproduziert und fast schon künstlich sozusagen. Passiert halt immer mal wieder, aber irgendwo, wenn man das von innen sieht, als Creator selber, als Videocreator selber, dann verstehst du, dass dieser total authentische, ungefilterte, ich mache jetzt alles selber, Ansatz, dass es nicht nachhaltig ist. Du kannst, also es ist sehr egoistisch von Zuschauern, Wobei, ich will nicht sagen, ich will niemandem was vorwerfen, weil man hat meistens einfach nicht den Einblick in die Situation von Creatern. Aber für Creator ist es oft so, dass es sich egoistisch anfühlt von den Zuschauern, wenn sie sagen, ich will aber, dass du die ganze Zeit nur ganz so oldschool aus deinem Schlafzimmer produzierst und das total unprofessionell, also in Anführungsstrichen unprofessionell und dadurch cool bleibt, weil das kann halt keiner machen. Also so startet man halt, die meisten starten so ihre Channels, aber irgendwann brauchst du ein bisschen ein Team, was dich auch ein bisschen auffangen kann und so. Und wenn man dann, viele Leute fangen auch in ihren 20ern an oder so mit YouTube und dann ist es halt so, ja super, in deinen 20ern kannst du halt eh alles machen, brauchst keinen Schlaf und kannst halt so, bist halt so unkaputtbar. Ist ja auch cool. Und da kann man halt auch richtig hustlen und machen dann auch viel und kommen dann auch auf einen geilen Status. Aber dann irgendwann, wenn du dann so irgendwann mal so, wie ich dann so, ich bin ja jetzt schon 34 und dann irgendwie steuerst du halt auch so ein Alter zu und dann merkst du so, okay, ich brauche ein bisschen Work-Life-Balance, vielleicht möchte ich irgendwann mal auch Kinder haben und sowas und dann kann ich nicht einfach bei mir von zu Hause die ganze Zeit ganz ghetto-mäßig YouTube-Videos produzieren und dass es sich alles so homemade anfühlt. Das heißt, diese Professionalisierung, ich verstehe voll, dass Leute dann das Interesse verlieren an Channels, aber zu einem gewissen Grad ist sie für einen Creator, der seine Mental Health auch langfristig behalten möchte, alternativlos. Also man muss professionalisieren, man muss ein bisschen zurückschrauben, man muss sozusagen Kompromisse finden zwischen, was ist cool fürs Publikum und was kann ich auch langfristig durchziehen und nicht einfach ausbrennen. Weil das ist so vielen passiert. Das siehst du nonstop auf YouTube, dass Creator einen nicht nachhaltigen Content-Style haben, der zwar gut ankommt bei Leuten, aber viel zu krass schlaucht auf Dauer. Das kann man einfach nicht für immer machen. Und deshalb, ja, diese Professionalisierung nicht immer cool und auch ein großer Struggle für Creator, die irgendwie authentisch rüberzubringen, aber irgendwo unvermeidlich. Und ich glaube, die Challenge liegt da drin, wie kann man professionalisieren und ohne dabei sozusagen, also seinen alten Style wird man irgendwann ablegen, aber wie schafft man das, sich so neu zu erfinden in diesem neuen professionellen Umfeld, dass die Leute, die vielleicht von Anfang an dabei sind, das auch immer noch irgendwie spannend finden. Andererseits, wenn man mal so eine Parallele zieht, stell dir mal vor, eine Band startet mit einem coolen Album, kommt damit total gut an und dann sagen die Fans, ich möchte, dass ihr nur noch diesen Musikstil macht für immer. Das ist ja auch nicht cool. Eine Band will ja auch irgendwie growen und neue Sachen ausprobieren und sowas. Und so ist es bei Creatern teilweise auch. Also es ist nicht nur aus finanziellem und professionellem Druck heraus, sondern irgendwo, wenn man Sachen länger macht, möchte man auch einfach kreativ sich weiterentwickeln. Und teilweise, also Leute, manchmal sind Leute sehr vorschnell da drin zu sagen, so, du bist jetzt voll Kommerz geworden. Aber manchmal hat das nichts mit Kommerz oder Geld zu tun, sondern mit kreativem Wachstum.
Sehr schön. Ja, danke für die Insights. Ich finde das immer ein sehr spannendes Thema, was ja auch Reibung verursacht. Mhm. Thema Leidenschaft, unser Hauptthema. Kommen wir mal hin. Wenn du das Wort Leidenschaft hörst, was für Assoziationen hast du? Was kommt dir in den Kopf?
Leidenschaft? Boah, das kann ja alles Mögliche sein. Kommt in so vielen Formen Leidenschaft. Ich glaube, darum geht es ja bei euch im Projekt ja auch. Leidenschaft? Ja, da kommen mir auf jeden Fall... Also ich finde, Leidenschaft ist einfach alles, wo Menschen so Glitzern in den Augen bekommen von. Und das kann jede Gestalt annehmen. Es kann was total Körperliches sein, es kann was Innerliches sein. Ich finde ich habe viel mit YouTubern darüber gesprochen, weil bei YouTube ist es zum Beispiel so, deine Arbeit kommt gut an, wenn Leute einfach merken, dass du mit Leidenschaft dahinter stehst. Und da habe ich halt voll oft dann probiert, mit anderen YouTubern auch zu verstehen, was ist denn dann aber Leidenschaft? Und wir sind irgendwie voll oft zu diesem einen Satz zurückgekommen, dass Leidenschaft ist halt etwas, was du machen würdest, auch wenn du absolut kein Geld dafür bekommen würdest. Also wenn dir das weltliche Geld komplett egal ist und dass du diese Sache einfach nur machen willst. Bei mir war das halt Videos machen und kochen mochte ich beides und die Kombination davon hat sich halt als meine Leidenschaft herausgestellt, weil bei mir war es nicht nur so, ich würde es machen, ohne dass man mir Geld dafür bezahlt. Ich habe es 2 Jahre lang gemacht, ohne dass mir jemand dafür Geld bezahlt hat. Und es hat einfach Bock gemacht. Und ich bin nicht ein Mensch, der immer unbedingt alles durchzieht. Ich bin durchaus auch bekannt dafür, dass ich Sachen einfach wieder sein lasse und einfach droppe und doch nicht zu Ende mache und so. Aber bei dem hier habe ich einfach gemerkt, so, ich habe so einen intrinsischen Antrieb, das jetzt weiterzumachen, der, weil ich, wie gesagt, ein großer Fan von YouTube bin, wusste ich, wie es aussieht bei anderen, wenn sie es in Anführungszeichen schaffen auf YouTube. Und mit schaffen meine ich einfach nur, dass sie Creator, YouTube-Video-Creator zu ihrem Hauptjob machen. Ich wusste ungefähr, wie das aussehen kann. Und ich habe das bei diesen Leuten gesehen und ich wollte das einfach auch. Und ich wollte es so sehr, dass mich einfach nichts aufhalten mehr konnte. Und das war irgendwie, ich finde, dass dieses Gefühl, das haben andere Leute ja in anderen Formen. Und das muss auch gar nicht unbedingt, es muss nicht mal zwangsläufig was Kreatives sein, finde ich. Aber so dieses Gefühl, ich will es einfach machen und egal, ob du mir Geld gibst oder nicht, egal, ob ich Zeit habe oder nicht, ich werde es eh machen. Ich kann nicht das machen. Das ist für mich ein bisschen Leidenschaft.
Und wie meinst du, entsteht das oder wie ist das bei dir entstanden? Hättest du jetzt die Leidenschaft fürs Kochen und fürs Videos schneiden oder Videos machen?
Mhm. Also beim Kochen, glaube ich, ist es für mich, die Leidenschaft zum Kochen ist bei mir dadurch entstanden, dass ich, also erstens brauchte ich so einen kleinen Kulturschock-Moment, wo ich aus Deutschland, wo ich halt gelebt habe, mein ganzes Leben so ziemlich, in ein anderes, ganz anderes Land kam, nämlich China, und dort erstmal auch in eine ganz andere Essenskultur reingeschmissen wurde und ich halt gemerkt habe, dass Essen dort erstens verdammt gut schmeckt, auch meiner Meinung nach, sorry, aber einfach geiler als in Deutschland. Und dann zweitens, dass das Beisammensein und das Beisammensitzen am Tisch in China auch einen unfassbar hohen sozialen Stellenwert hat. Und darüber habe ich halt gecheckt, dass, also A, ist nicht nur Essen verdammt lecker und richtig geil und macht auch Bock, das selber zu kochen, sondern dass ich gemerkt habe, dass Essen, auch wenn das mittlerweile ein sehr ausgelutschter Satz ist, aber Essen ist halt eine universelle Sprache und bringt halt Menschen zusammen. Und das fand ich so krass faszinierend. Und dieses so universelle Sprache und bringt Menschen zusammen, sage ich nicht nur auf einer abstrakten Ebene, sondern ich war ja ein Ausländer in China, der auch zumindest anfangs die Sprache gar nicht konnte und dann irgendwann dann doch, aber Essen hat mir geholfen, Zugang zu dieser Kultur zu finden. Und ohne Essen hätte ich das nicht geschafft, in diese Kultur einzusteigen. Das hat meine Leidenschaft zum Essen geweckt und spezifisch zum chinesischen Essen. Und übers chinesische Essen kam dann noch anderes Essen. Und Videos machen, oh, wie das kam, kann ich dir einfach echt nicht mehr sagen, weil ich weiß, dass ich einfach Videos, und das ist ja bei vielen Leuten so, die Videos machen, seit ich irgendwann mit 7 Jahren die Videokamera meiner Eltern irgendwie in die Hand bekommen habe, habe ich halt Videos gemacht. Das war einfach schon immer so. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich habe einfach immer, wenn ich konnte, habe ich halt irgendwelche Filme gemacht. Die waren auch richtig scheiße. So bis heute manchmal scheiße, aber es macht mir einfach krass Bock.
Also es war einfach da, hat sich irgendwie so entwickelt.
Es war einfach so vielleicht einfach, weil ich einfach einen generellen Hang dazu habe, kreativen Output zu haben, sei es jetzt Musik, Schrift, was habe ich alles gemacht? Ey, ich habe Geschichten geschrieben, ich habe in der 5. Klasse eine Schülerzeitung rausgebracht, ich habe irgendwie Clubs die ganze Zeit gegründet, ich habe halt irgendwie versucht, Musicals auf die Beine zu stellen in der Schule und so. Und also selbst in der Schulzeit oder so, wo man ja so durch sein Umfeld und durch seine Mittel vor allem, die man nicht hat, sehr eingeschränkt ist, habe ich immer irgendwas created, ob es jetzt irgendwie Musik ist oder nicht. Und bei Film war halt das Geile, es hat halt ein bisschen gedauert, bis Film-Editing und Filme aufnehmen mit Kameras zugänglich war für mich. Also früher war das ja immer so mit irgendwelchen komischen Kassetten noch und war übelst der Pain bis hin zu komplett unmöglich, das auf dem Computer zu bekommen und auf dem Computer zu schneiden, oh mein Gott, jede Minute rendern musste man irgendwie über Nacht und so. Also ging einfach nicht. Da überhaupt erstmal das Equipment dafür zu bekommen, es ging nicht so. Aber dann, als ich dann doch Zugang hatte, als so die ersten DSLRs rauskamen und so, also Spiegelreflexkameras und so, und dann man damit Filme machen konnte, Videos machen konnte zu Hause, die wow, so ein bisschen so aussahen wie im Kino auf einmal, dachte man so, oh, ist das krass. Und dann hatte ich sozusagen Zugang zu der Hardware, mit der Sachen auch geil aussahen und so, und das hat mich sehr angespornt. Und dann, glaube ich, war das, was mich zum Videomachen einfach bewegt hat, ist das, ich finde einfach, das Film das stärkste ist vielleicht falsch, aber Film ist das allumfassendste Medium. Es hat halt Musik, es hat Bild, es hat Wort, es hat Story und es hat auch noch alles andere, was du willst. Und ich glaube, diese Tatsache, dass ich alle kreativen Disziplinen irgendwo ganz interessant fand und Film wirklich auch alle in einem dann vereint hat, das hat mich vielleicht dann spezifisch auf Film heiß gemacht.
Was würdest du machen, wenn du jetzt deine Leidenschaft oder deine ganzen Sachen, die du jetzt machst, nicht mehr machen könntest? Wie würde es denn gehen?
Es kann nicht passieren, weil wenn ich nicht mehr machen könnte, würde ich es trotzdem machen.
Okay.
Es ist wirklich so, also die Frage erübrigt sich, keine Ahnung. Also wenn was, da muss schon echt was passieren. Also da muss irgendwie sein, dass irgendein schwarzes Loch sich auftut und einfach Kameratechnologie gibt es einfach nicht mehr, geht nicht mehr. Dann würde ich wahrscheinlich keine Videos mehr machen. Aber dann würde ich mir auch irgendwas anderes überlegen. Dann würde ich Rezepte an die Wand machen oder so mit Kreide. I don't know, ich weiß es wirklich nicht. Aber solange, also ich kann mir echt kein Szenario vorstellen, so von den realistischen, die vielleicht so auf der Hand liegen würden, indem ich einfach sage, ich mache das jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, was da passieren müsste. Da müsste ich ja schon echt einen Unfall bauen und erblinden oder sowas. Wohl wahrscheinlich selbst dann.
Ja, cool. Ja, meinst du, das bleibt auch jetzt eben bei dem, jetzt für die nächsten, bis du alt bist? Oder meinst du, es ändert sich auch nochmal, dass du in eine andere Richtung nochmal gehen wirst?
Ich glaube nicht, dass ich mit 60, 70 Jahren noch wöchentlich YouTube-Videos hochlade, aber für die nächsten Jahre, für die unmittelbare Zukunft, auf jeden Fall bleibt es dabei. Es macht halt total Bock. Ich finde, ich bin immer noch relativ am Anfang der großen Story, weil 600.000 Abonnenten ist auch jetzt nicht der mega Riesen-Channel, also da geht noch sehr viel mehr und wenn der Channel wächst, mir geht es nicht um die Zahl, aber wenn der Channel wächst, kriegt man Zugang zu krasseren Sachen, die spannend sind. Man kriegt Zugang zu Stories, die andere Leute nicht einfach so mitnehmen können. Und man kriegt halt auch einfach, man baut auch einfach Netzwerke auf zu anderen Creatern und so. Und dann tauscht man auch Ideen. Oh Gott. Jetzt bin ich hier leicht verschwiegen, ich muss kurz so machen, sonst höre ich mich nämlich doppelt. Hörst du mich jetzt doppelt? Ja. Ist richtig freaky, oder?
Ja.
Es geht
ja
gar nicht. Also, aber ich kann auch so zu Ende sprechen. Nämlich, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau. Man baut dann noch Netzwerke auf zu anderen Creatern und so. Und das ist auch total inspirierend und macht dann auch so, dass man auch richtig Bock hat, neue Sachen auszuprobieren und auch neue Formate auszuprobieren, die man am Anfang von YouTube gar nicht hätte machen können. Das heißt, YouTube ist auch nicht linear. Also YouTube im ersten Jahr ist anders als YouTube im dritten Jahr und anders als im fünften und im siebten und im zehnten. Und daher wird mir YouTube auch nicht so schnell langweilig werden.
Noch eine letzte Frage zum Thema Leidenschaft. Nämlich, hast du irgendwelche Tipps, Tricks, die du Menschen, die ihre Leidenschaft vielleicht noch nicht gefunden haben, geben könntest, die noch nicht dieses Glitzern in den Augen für eine Sache entdeckt haben?
Sehr viel ausprobieren. Ich finde tatsächlich einfach sehr viel ausprobieren und so ein bisschen furchtlos rangehen und wirklich auch keine Angst davor haben, Sachen, wo man merkt, das ist es jetzt nicht, einfach wegzuhauen. Also ich habe halt viele Jobs gehabt, auch davor, die halt nur marginal oder nichts damit zu tun hatten, was ich jetzt mache. Und ich war dann aber immer so jemand, der nach ein paar Monaten, wenn er fand, so, nee, das erfüllt mich nicht, dann habe ich halt auch gesagt, okay, ciao, dann halt jetzt das Nächste. Also ich hatte nie ein Problem damit, dass Leute mir sagen, so, boah, jetzt hast du schon wieder nach 3 Monaten irgendwie den Job gekündigt oder willst du nicht mal was durchziehen oder so. Nee, für mich war, wenn man etwas nicht durchzieht, war für mich nie ein Zeichen dafür, dass man selber nicht durchziehen kann, sondern für mich war es ein Zeichen dafür, dass die Sache nicht richtig war für mich. Und ich glaube sozusagen, Sachen abzulegen, wo man merkt, that's not it, ist kein Problem. Und einfach weniger Angst haben, wenn man zum Beispiel, ob das ist, generell weniger Angst haben und mehr Risikos eingehen, weil das Schlimmste ist einfach, wenn man Sachen nicht probiert. Weil zum Beispiel hätte ich habe ja gesagt, ich habe über 10 Jahre drüber nachgedacht, einen YouTube-Channel zu machen, bis ich tatsächlich einen gemacht habe. Und ich bin ja jetzt natürlich rückblickend auch mega happy, dass ich dann gemacht habe. Weil hätte ich es nicht getan, dann weiß ich, wäre ich irgendwann alt geworden und hätte mir gedacht so, boah, aber was wäre denn, wenn ich damals dann doch den YouTube-Channel gestartet hätte oder sowas. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn man einen Traum hat oder so eine, muss ja kein so der Megatraum sein, so, oh, genau das will ich so. Aber wenn man irgend so ein Gefühl hat, dass das vielleicht das Thing für einen sein könnte und man probiert es aber nie und man macht sich das ganze Leben lang, hat man diese Fragezeichen im Kopf, was wäre, wenn ich es denn mal probiert hätte, das ist doch eigentlich das Schlimmste. So, irgendwas nie probiert zu haben, ist, was man eigentlich unbedingt machen wollte, das ist das Schlimmste. Und davor sollte man Angst haben und nicht Angst davor haben, so, dass man so, ja, aber wenn ich jetzt doch versuche, meinen Traum zu chasen, vielleicht bin ich dann pleite oder so. Was passiert denn, wenn du pleite bist? Ganz ehrlich, im allerschlimmsten Fall musst du halt deine Freunde anpumpen, um für 2 Monate über die Runden zu kommen und suchst dir halt irgendeinen simplen Job. Und dann bist du auch wieder fein. Also was soll denn schon passieren? Also so vor allem dieses aus finanziellen Gründen Angst haben, nicht seine Träume zu verfolgen oder nicht Sachen zu machen, wo man denken könnte, das könnte mich auf den Pfad zu meinem Traum bringen. Das finde ich richtig sad. Ich finde da ein bisschen mehr Risikobereitschaft zeigen, finde ich persönlich total wichtig.
Muss man natürlich auch gucken, okay, wo lebt man jetzt in Deutschland?
Obviously, immer noch ein natürlich.
System, ne? Aber
ja, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr wichtig, was du sagst. Klar, genau, in einem Land wie Deutschland oder in anderen westeuropäischen Ländern oder so, ist man natürlich in dieser privilegierten Situation. Ich bin jetzt aber so ein bisschen implizit schon davon ausgegangen, dass wir primär, weil wir auch auf Deutsch reden, halt so ein Publikum gerade ansprechen. Und da, ja, finde ich auch wirklich. Also gerade hier in Deutschland ist so, wovor hast du denn Angst? Was soll denn passieren? Also ich finde, in einer so weit entwickelten Gesellschaft wie bei uns, ist es doch gerade das Schlimmste, wenn man einfach nur Teil, so ein kleines Zahnrad wird im ganzen Getriebe, obwohl man Bock hat, was ganz anderes zu sein.
Wie haben deine Eltern dich dabei unterstützt eben? Oder weil ich habe das Gefühl, bei einigen, auch in meinem Umfeld oder auch Leuten, die ich kenne, da ist es auch viel von Eltern, die eine bestimmte Erwartung haben.
Ja, also das ist halt so, meine Eltern, meine Mom beziehungsweise, ist so, am Anfang haben die sich natürlich alle ein bisschen Sorgen gemacht mit so, mach mal was Richtiges und so, weil ich auch nicht unbedingt gut in der Schule war oder so, beziehungsweise ich war ziemlich schlecht in der Schule und so, und dann macht man sich natürlich Sorgen, ob das Kind irgendwas packen kann, aber die haben halt relativ schnell gemerkt, also so noch während ich im Studium war, und dann auch so von BAföG und solchen Dingen gelebt habe, haben die aber schon gemerkt, dass ich halt immer irgendwelche eigenen Projekte starte. Und die haben halt anfangs, haben die überhaupt kein Geld eingebracht, aber sie haben mir immer irgendwie Aufmerksamkeit beschert. Also zum Beispiel diese so chinesischen Rap-Videos, die ich gemacht habe, waren halt mega random. Aber ich habe dadurch voll die coolen Dinge erlebt, die. Und darüber wurden dann Zeitungsartikel geschrieben in Deutschland, auch wenn ich in China Dinge erlebt habe. Und dann aus diesen Dingen, die ich dann erlebt habe und die Videos, die ich gedreht habe, kamen dann meine ersten Jobs zustande, weil dann irgendeine chinesische Agentur das gesehen hat und mich dann angehauen hat und gefragt hat, ob ich nicht bei denen in eine relativ hohe Position einsteigen will. Und das war dann mein erster Job nach der Uni. Und so eine Sachen. Also meine Eltern haben gemerkt, noch relativ früh, dass, auch wenn sie natürlich ein bisschen nervös waren, dass die Sachen, die ich gemacht habe, immer irgendwie dann doch zu irgendwas geführt haben und dass wenn sie mich einfach machen lassen, dass es dann schon okay wird. Und ja, das heißt, also da gab es natürlich ein bisschen Konflikte, aber sie haben einfach relativ früh gemerkt, dass ich eh immer das mache und dass tatsächlich dann auch irgendwie immer was bei rumkommt.
Ja, okay, das kann ich voll verstehen, nachvollziehen. Aber du bist jetzt auch jemand, der ja sehr viel Energie hat und wirklich Sachen dann einfach macht. Und wenn man jetzt eben nicht so einmal dieses Grundvertrauen, das wird schon, hat und auch diese Energie, dass man dann halt 12 Stunden am Tag arbeitet für halt mehrere Monate. Was dann?
Dann ist man vielleicht auch gar nicht dafür gemacht. Also dann nicht jeder, der kreativ sein will oder seine Leidenschaft ausüben will, muss es ja beruflich machen. Nicht jeder muss fulltime seinen Lebensunterhalt damit bestreiten. Also man kann ja auch, wenn man zum Beispiel gerne kocht, kann man ja auch einfach geil für Freunde kochen und jede Woche eine geile Dinnerparty schmeißen, die Leute für den Rest ihres Lebens in Erinnerung behalten. Ist auch eine krass leidenschaftliche Funktion, Tätigkeit. Aber halt bloß, du verdienst halt kein Geld damit, dann aber das definiert ja auch für mich nicht die Leidenschaft, ob man damit Geld verdient oder nicht. Das hat was mit Professionalität zu tun. Ja, oder wenn du gerne Musik machst, klar kannst du professioneller Musiker werden und entweder in einem Orchester spielen oder mit deiner Band touren oder was auch immer, aber du kannst auch einfach just for fun eine kleine Band aufnehmen und mit ein paar Freunden am Wochenende Bierchen trinken und Musik spielen. Ist auch geil, ist auch leidenschaftlich. Also die Leute, die einfach krass nicht wissen, wie sie das unterbringen können im Leben, vielleicht dann halt nicht professionell angehen. Ist vielleicht nicht die Antwort, die alle hören wollen, aber ich finde, entweder man hat diesen Drive, so ein bisschen zu hustlen und einfach wirklich alles dafür zu tun und auch Risiken einzugehen dafür, dass es zu deinem Lebensunterhalt wird, oder halt nicht. Wenn nicht, dann heißt es nicht, dass du nicht deiner Leidenschaft nachgehen kannst. Dann heißt es nur, du musst dir halt irgendwas anderes machen, was du vermutlich 8 Stunden am Tag ausüben musst. Und dann abends oder am Wochenende hast du dann halt Zeit, andere Dinge zu machen, unter anderem deiner Leidenschaft nachzugehen. Ich persönlich finde, das ist kein geiler Ansatz. Also, ist für mich halt so, nee. Aber theoretisch ist es auf jeden Fall möglich. Es ist nicht das, was ich machen wollen würde oder wobei ich mich wohlfühlen würde, aber ich würde niemals Leute judgen oder so, die das so machen. Also ich kenne total viele Leute, die extrem gut sind in Dingen und total leidenschaftlich sind in Dingen, die es halt nur nicht beruflich machen.
Ja, hast du irgendwelche Glaubenssätze, nach denen du dein Leben lebst?
Glaubenssätze, also der erste ist, it's a marathon, not a sprint, habe ich ja schon erwähnt hier im Gespräch. Da geht es einfach, gemeint damit ist, dass du ein Modell finden musst, was nachhaltig ist. Also du kannst nicht so mega krass ballern und dann auch noch erwarten von dir selber, dass du das langfristig durchziehst, sondern du musst ein Tempo finden und ein Intensitätslevel finden, was dich einerseits fordert, aber was dich nicht überfordert. Wo du nicht das Gefühl hast, so ey, krass, ich bin so ausgeburnt. So, weil das passiert halt wirklich sehr, 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 sehr oft, dass Leute ausbrennen. Gerade wenn du in einem Job bist, wo du komplett auf dich allein gestellt bist, wie YouTube oder so, wo dir quasi keiner was sagt und du quasi immer arbeiten kannst. Du kannst nonstop die ganze Zeit, jede Sekunde deines Lebens an YouTube arbeiten. Aber ist halt nicht geil, weil dann, das wird nicht so lange halten. Daher sieh das mal als so ein langes Ding und guck, was kannst du lange durchhalten. Du kannst auch keine 42 Kilometer durchsprinten. Und das ist das eine. Und der zweite Satz kann ich leider nur auf Chinesisch sagen und der übersetzt sich auch nicht gut. Der heißt Chuandao Qiaotou. Warte, ich sag nochmal. Chuandao Qiaotou Ziranji. Und der heißt so viel wie, das ist so eine kleine Mini-Story. Du musst dir vorstellen, da ist ein ganz breiter Fluss und der mündet so in so einem kleinen schmalen Delta oder so und da ist halt eine Brücke und da kommen halt Schiffe von allen Seiten und sie versuchen von ganz weitem genau durch diese kleine Unterführung unter dieser Brücke zu manövrieren und finden es super schwer, den Kurs von ganz weit weg genau unter diese Brücke zu halten und machen sich dann voll den Kopf und dieser Satz sagt, wenn das Boot an der Brücke ankommt, wird es sich selbst ausrichten und dieses Ding ist halt wirklich voll oft so, ist so ein bisschen so Go-with-the-Flow-Übersetzung, so von wegen, mach dir mal keinen Stress, wenn es soweit ist, so, auf Englisch sagt man manchmal auch so, I'll cross that bridge when I get there. Also sozusagen, versuch nicht so 20 Schritte im Voraus zu denken, was genau du bald machen wirst, sondern hab ein grobes Ziel vor Augen, geh da mal hin, aber es gibt ganz oft Dinge, wo du keine Ahnung hast, wie du dieses Problem lösen sollst, aber wenn es dann so, und wenn du es versuchst im Voraus zu lösen, dann findest du auch keine Lösung, aber wenn es dann soweit ist und du einfach dann in dem Moment was machen musst, dann improvisierst du irgendwas und irgendwie passt es schon. Das ist so ein bisschen so, don't sweat the small stuff, also fokussier dich darauf, so irgendwie so grob die Richtung irgendwie stimmt und die ganzen kleinen Sachen, die werden sich schon von selbst irgendwie richten. Es ist super schwer, weil es fast schon esoterisch klingt, dieses so, ach, wird schon irgendwie, passt schon. Aber tatsächlich, bisher gibt es sich immer so. Also zum Beispiel jetzt gerade beim Fotoshooting. Was glaubst du, wie viele Rezepte wir haben, die eigentlich schon fertig und durchgetestet sein müssen, wo ich aber am Morgen des Tages, so wie dieses Rezept fotografieren müssen, checke ich das in meiner Liste und ich merke so, Ja, also ich weiß, dass ich heute so dieses bestimmte Nudelgericht kochen muss. Ich habe es noch nicht einmal getestet. Ich habe noch kein Rezept dafür entwickelt. Niemand hat irgendwas dazu recherchiert. Aber egal, ich gehe jetzt einfach zu Edeka, ich kaufe die Zutaten und dann irgendwie mit dem Team hier vor Ort improvisieren wir schon irgendwie, dass es irgendwie cool aussieht. Und bei dieser Improvisation fallen mir dann auch auf einmal Ideen ein, wie man das Rezept gestaltet und so weiter. Und obwohl ich dann am Morgen desselben Tages noch keine Ahnung habe, wie ich dieses noch überhaupt nicht existierende Rezept überhaupt fotografieren soll, habe ich am Ende des Tages nicht nur ein geiles Foto, sondern ein perfektes Rezept auch. Und das ist nur der Tatsache geschuldet, dass ich nicht eine, zwei Wochen davor total gestresst habe und irgendwie auf die Schnelle probiert habe, mir noch irgendwas aus den Fingern zu saugen, sondern manchmal einfach so, einfach ein bisschen mit so einer Coolness rangehen und sagen so, wird schon einfach.
Ja, cool, finde ich gut. Ja, gibt es noch einen dritten oder waren es erstmal dann deine zwei?
Das sind die zwei Sachen und dann natürlich, habe ich jetzt keinen geilen Satz zu, aber einfach Perfektionismus ablegen. Pick your battles vielleicht. So auch englischer Spruch, sorry, dass ich so viel mit Anglizismen arbeite. Aber ich mache halt meinen Channel auf Englisch, da bin ich manchmal im Englisch-Mode.
Ja, das aber, ist auch unsere Generation.
Ich weiß.
Die Zeit.
Aber so, ja, also so pick your battles oder leg deinen Perfektionismus ab, hilft total, weil ich kenne so viele kreative Leute, die coole Projekte gemacht haben, die einfach nie das Licht der Welt erblickt haben, weil sie die einfach mit zu viel Perfektionismus angegangen haben und gedacht haben, wenn es nicht perfekt wird, dann wird es dann gar nicht. Und ich verstehe das total, wenn man einen künstlerischen Anspruch an sich selber hat, verstehe ich das sogar extrem gut, dass man alles irgendwie perfekt haben will. Aber am Ende, wenn niemand deine Arbeit sieht, kann niemand sie wertschätzen. Und was ich auch sehr, sehr, sehr beachtlich finde, ist, dass das, was Leute an deiner Arbeit, an deinem Schaffen anspricht, ist oft gar nicht das, was man dachte. Also man macht dann irgendwie so ein Video oder einen Film oder was auch immer oder einen Song und Leute mögen das richtig krass, fühlen sich krass inspiriert davon oder so, aber gar nicht aus dem Grund, den du dachtest oder so, sondern die haben was ganz anderes drin gesehen. Und das ist auch der Grund, warum abgelegter Perfektionismus voll geil sein kann, weil auf einmal machst du etwas, wo du eigentlich nicht so 100% happy mit bist, aber du merkst, dass Leute da drin etwas sehen, was dir dann auf einmal, dann fällt dir wie Schuppen von den Augen, so, ach so, das finden die ja geil. Also bei mir zum Beispiel bei YouTube war das so, ich habe immer sehr, sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass meine Rezepte total akribisch recherchiert und geschrieben sind. Und dann habe ich irgendwann mal in einer Woche, wo ich, da hat irgendwas mit einem Rezept gar nicht geklappt und ich hatte einfach keins. Ich hatte aber einem Sponsor zugesagt, was in der Woche hochzuladen. Und dann musste ich ein Video machen, wo ich einfach nur so Tastings mache. Wo ich halt einfach nur, anstatt selber was zu kochen, habe ich einfach irgendwelches Food genommen, das dann getastet und dazu was irgendwie ein bisschen erzählt. Und das war eins meiner erfolgreichsten Videos dann zu dem Zeitpunkt. Und ich habe gemerkt, oh shit, die Leute kommen gar nicht für diese akribisch recherchierten Rezepte, sondern teilweise kommen sie auch einfach nur, weil es den Spaß macht zu gucken, wie ich leidenschaftlich über Essen rede. Und das war mir gar nicht bewusst. Und dieser eine Tag, wo ich schlechten Gewissens ein Video ohne Rezept hochgeladen habe, hat mir gezeigt so, oh, die Leute wollten gar nicht nur das Rezept haben. Und dann das hat mir so eine ganz neue Tür geöffnet für ganz neue Arten von Content und eine ganz neue Form zu connecten auch mit meinen Zuschauern. Also, wenn man mal Perfektionismus ablegt, ist gar nicht so, dass man dann halt mal was nicht ganz so Geiles auch mal hochlädt, sondern dass du teilweise ganz überraschende Outcomes daraus haben wirst.
Ja, kann ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Ne? Ja, voll. Aber ist schwierig. Ist nicht ganz einfach.
I know, ist für einen selber schwierig, ja.
Ja, das ist so, ja, das, ja, man packt ja doch immer viel von sich selber
ja,
rein.
Ja,
das.
Klar.
Aber ja, wie gehst du mit Misserfolgen und Enttäuschung um?
Keep calm and carry on. Passiert die ganze Zeit, ich verkack die ganze Zeit. Ich habe auch voll auf keine Ahnung, was ich mache, aber ist okay. Weil ich habe jetzt das Glück, dass ich nach fast 5 Jahren YouTube so viel auch andere Creator kennengelernt habe, die teilweise auch noch viel länger im Game sind als ich, die seit fast 10 Jahren oder noch mehr als 10 Jahren YouTube machen oder so. Und je mehr man mit denen spricht und je mehr man mit anderen Pros auch arbeitet, merkst du, eigentlich hat keiner so richtig eine Ahnung. Gerade bei sowas wie YouTube, was total voll viele unbeschrittene Pfade hat und sowas. Du merkst einfach so, die Leute wirken immer nach außen hin viel souveräner, als sie eigentlich sind. Und wenn du mal einen deepen Talk mit denen hast, wird dir jeder gestehen, dass die die ganze Zeit selber nicht wissen und verkacken und irgendwas durchprügeln, was eigentlich nicht geil ist. Auch diese Perfektionismus-Ableg-Geschichten und so ganz hart zu finden überall. Und ja, und das einfach, das hat mich einfach sehr beruhigt, dass ich mit sehr vielen anderen Leuten, zu denen ich krass aufschaue, gesprochen habe und ich gemerkt habe, dass die teilweise genauso unsicher sind oder genauso auch mal ein Scheißvideo machen, weil kann halt nicht jedes Video geil sein. So, und am Ende erinnern sich die Leute halt an die geilen Videos. So, du erinnerst dich von deiner Lieblingsband oder so, wahrscheinlich an die geilsten Hits und der eine Kacksong, der irgendwie auf der B-Seite vom Album von 1997 war oder so, ist die halt. Erinnerst du dich halt nicht dran. Du erinnerst dich halt ans Geile. Also wenn was Schlimmes passiert, ey, einfach sagen, okay, alles klar. Wenn es ein ganz konkretes Learning gibt, das und das hast du jetzt falsch gemacht in diesem Mal, dann kannst du dir das vielleicht sogar merken. Aber auch wenn es einfach mal nicht geflowt hat, einfach weitermachen. Wie gesagt, ich finde dieses Iterative, dass du neue Sachen, also dass du zirkulär arbeitest, dass du, wenn du ein Musiker bist, einfach immer wieder einen neuen Song rausbringst und immer wieder neues Feedback reinholst. Es muss nicht jeder Song der beste Song sein. Es muss nicht jeder Song ein Hit sein. Und genauso muss auch bei mir nicht jedes Video ein Viral Hit sein. Und ein Video, was kein Viral Hit ist, heißt überhaupt nicht, dass es nicht Leute auch berühren wird und trotzdem weit kommen kann.
Ja, ne, kann ich auch vor unterschreiben. Also auch in einem Filmbereich, wo man erstmal denkt, wow, vor allem wenn viel Geld im Spiel ist, die haben alle hart den Plan und boah, ist alles schief,
Leute. Ja, ja.
Oh mein Gott.
Und es ist halt total normal. Und man denkt einfach nur, es ist so, wie wenn man als Kind dachte, alle Erwachsenen haben voll ihren Shit together. Und dann bist du irgendwann selber erwachsen und denkst so, Moment. ja, und so genauso ist es mit Kreativzeug auch.
Ja, wahrscheinlich ist das überall. Mhm. Das ist ja auch das Schöne. Ja, gibt es etwas, was du der Welt hinterlassen möchtest?
Ich glaube, ich habe so viel gesagt. Ich habe auch alles Wichtige gesagt.
Okay.
Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe wirklich nichts Konkretes zu sagen. Mhm. All of it has been said.
Ja, okay. Und dann, gibt es noch die Frage, gibt es irgendwas, was du im Nachhinein anders gemacht hättest?
Nö, wirklich gar nichts. Auch alle Sachen, die ich gemacht habe, die nicht zielführend waren, so ganz streng genommen, auch alle Jobs, die ich gemacht habe, die nichts mit YouTube oder Video oder Essen zu tun hatten, haben mir trotzdem irgendwas beigebracht. Also ist nie der falsche Moment, irgendwas zu starten. Der einzige falsche Moment ist später. Das ist eigentlich das Einzige, was falsch ist. Ja, einfach nicht zu lange warten und machen, was man will und nicht zu lange zögern und so. Und bei mir, ja, ich glaube, das ist wirklich so der Takeaway bei mir. Hm. Einfach ein, jetzt habe ich den Faden verloren.
Einfach machen.
Mhm. Einfach machen. Darauf kommt es doch immer am Ende hinaus. Oder einfach machen.
Ja, und wenn es nichts wird, dann.
Genau, ja, genau, das meine ich so. Dass auch die, jetzt habe ich wieder den Faden, dass auch die, auch meine krassen Tangenten, also auch Jobs, die nichts mit dem zu tun haben, was ich gemacht habe, haben mir teilweise vielleicht so ein bisschen so Business Skills beigebracht oder Verhandlungsskills oder so. Also auch die langweiligen Agenturprojekte, die ich hatte, haben mich einfach besser da drin gemacht, mit kommerziellen Kunden zum Beispiel zusammenzuarbeiten, was mir auch heute noch sehr viel bringt. Alles, was ich gemacht habe, macht mich zu dem, der ich heute bin, macht meine Arbeit zu der, die sie heute ist.
Hm. Ja. Und was für ein Leben, was für eine Rolle spielt Anerkennung in deinem Leben?
Oh, schon eine große, muss ich sagen, schon. Also viele sagen ja, ist mir egal, was andere denken, bei mir nicht. Also mir ist schon, also Geld, scheißegal. Dass andere Leute aber was mitnehmen von meiner Arbeit, das auf jeden Fall. Also es gibt ja auch viele Künstler zum Beispiel. So, ich meine, ich sehe mich jetzt nicht so als den überkrassen Künstler. So, es hat ein künstlerisches Element, was ich mache, aber ob das jetzt Kunst ist, I don't know. Aber es gibt ja sehr viele Künstler, die machen einfach ihr Ding und solange sie da drin was sehen, ist gut. Aber bei mir, das check ich persönlich nicht so. Mir ist sehr wichtig, dass es ankommt bei Menschen. Anerkennung nicht, es muss nicht Sinne sein, in dem Sinne sein, dass Leute mich irgendwie verehren oder mir sagen, wie toll irgendein Video war oder so. Das muss nicht sein. Aber dass Sachen ankommen bei Leuten, dass sie geguckt werden, dass Leute vielleicht sogar, wenn es ein Gericht ist, dann kochen sie es nach, wenn es eine Story ist, dass die Story sie irgendwie bewegt oder inspiriert, das macht mir schon, das macht auf jeden Fall was aus. Also Anerkennung in dem Sinne, dass Sachen, das, was auch immer ich aussagen will mit den Videos, dass das bei Menschen hängen bleibt, das ist schon sehr wichtig für mich.
Hm. Und gibt es einen Moment, wo du, oder einen, ja, einen Ziel, wo du sagst, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich es geschafft?
Ich hatte schon diese Momente und es gibt dann immer ein nächstes Ziel. Deshalb ist es eigentlich eine fast überflüssige Frage, weil sobald ich ein Ziel erreiche, ist das nächste halt. Aber so am Anfang, so ganz am Anfang war es dann so, oh, ich will mal ein bisschen Kohle machen mit einem YouTube-Video. Dann habe ich irgendwann mal angefangen, Kohle zu machen mit einem YouTube-Video. Dann dachte ich, oh, jetzt hätte ich gerne 100.000 Abonnenten. Dann kamen 100.000 Abonnenten. Nichts hat sich übrigens geändert. Wenn man 100.000 Abonnenten bekommt, machst du einfach ganz normal weiter. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich hätte gerne ein Studio. Dann hatte ich ein Studio. Dann irgendwann wollte ich Mitarbeiter haben. Dann hatte ich Mitarbeiter. Und es gibt immer das nächste Ziel. Es gibt immer das nächste Ziel. Ich hatte auch so einen Creator, mit der mich mega inspiriert hat, überhaupt anzufangen. Heißt Alex aus Frankreich, auch ein sehr, sehr geiler Food-YouTuber, French Guy Cooking hieß sein Channel eine lange Zeit. Und irgendwann habe ich mir gedacht, wenn ich den mal kennenlerne, so als von YouTuber zu YouTuber, dann habe ich es geschafft. Ja, ist nach 2,5 Jahren YouTube passiert. Da war ich in Paris, habe ihn angeschrieben, er kannte meinen Channel, wir haben uns getroffen, Kaffee getrunken, mega geil. Super happy, super inspiriert. Und das war geil. Und dann, es kommt immer das nächste Ziel und so. Daher, es gibt nicht das eine Ziel, wo ich sagen kann, ich habe es geschafft. Ich glaube, ich habe es geschafft, wenn ich nicht mehr dran denke, wann ich es geschafft habe.
Sehr gut. Ja, weiß, ja. Ja. Und was hast du ein Ziel im Moment? Was ist das? Oder
jetzt im Moment sehr gerne erstmal das Kochbuch fertig machen. Und was ich sagen muss, auch zum Thema so Perfektion und so, durch das Kochbuch war einfach nicht so viel Zeit und mentale Energie da, um die Videos so geil zu machen, wie ich mir das gerne wünsche. Aber wie gesagt, ich habe mittlerweile genug dicke Haut aufgebaut, was YouTube angeht. Ich gebe mein Bestes in der Zeit, die ich gerade habe. Und ich weiß, wenn das Buch durch ist, habe ich sehr viel mehr Freiheit in meinem Kopf, um auch wieder ein bisschen ambitioniertere YouTube-Videos zu machen. Also jetzt gerade so kurz- bis mittelfristiges Ziel, Buch erfolgreich eintüten und wirklich fertigstellen und wieder mal so richtig geilen Quality-Content zu machen. Da habe ich richtig Bock mal wieder drauf.
Ja, das klingt gut. Ich hab noch eine letzte Frage und dann gehen wir noch kurze Sätze zum Vervollständigen.
Ja.
Noch hast du schon was, wo du sagst, das ist meine Lebensaufgabe?
Ja, Menschen inspirieren mit meinen Videos. Und viel konkreter wird es auch nicht. Ja.
Klar, super. Da rausgeschossen. Super. Ja, jetzt sind noch ein paar Fragen und okay. Du einfach, was dir in den Kopf kommt.
Okay.
Ich bin.
Zu offen, Alter. Ich bin gerade durstig. Ansonsten, ich bin Creator, wenn ich so ein bisschen nachdenke. Ich find, das Creator-Dasein ist noch relativ neu und super spannend.
Mhm. Willst du kurz trinken oder soll ich weiter?
Ich nehme mal einen kleinen Schluck.
Durstig ist nicht gut.
Durstig nicht so gut.
Aber wir haben ja Wasser. Das Wichtigste im Leben ist?
Spaß. Wirklich.
Die Welt braucht mehr?
Ich weiß, was ich sagen will. Mir fällt nur das Wort nicht ein. Also ich finde, die Welt braucht mehr gegenseitiges Verständnis und Leute sollen mal andere Leute machen lassen, worauf sie Bock haben.
Toleranz.
Ja, auch Toleranz, aber weißt du was? Eher Akzeptanz als Toleranz. Finde ich schon. Also einfach nicht nur tolerieren, dass andere Leute andere Sachen machen, sondern auch cool finden, dass Leute andere Sachen machen als du.
Ich kann am ehesten verzichten auf
Geld.
Am härtesten würde es mich treffen, wenn
ich wieder alles alleine machen müsste.
Am liebsten wäre ich im Moment gerade in
auf Reisen. Ich weiß nicht, welches Land, aber auf Reisen.
Ich träume davon, dass
schwer, das einzugrenzen. Lass mich mal kurz überlegen. Ich träume davon, dass mir keine unerwarteten Schicksalsschläge in den Weg kommen, sozusagen. Weil das ist natürlich die eine Sache, die man nicht kontrollieren kann. Also, wie mein Schaffen, mein Channel und so weiter läuft, darüber, da, ich habe ein gutes Gefühl dafür und kann da einfach machen, was ich will, aber manchmal kommt ja das Leben und wirft dir halt irgendwelche nicht so coolen Dinge in den Weg. Und ich träume davon, dass es solche Sachen einfach nicht gibt und dass man einfach seinen Weg bestreiten kann, ohne dass externe Faktoren einem irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen.
Kann ich voll nachvollziehen.
Ja.
Komplett. Ja. Wenn ich etwas über Nacht erlernen könnte, wäre das?
Mehr Disziplin.
Und wenn ich eine Superkraft bekommen könnte, wäre die?
Fliegen schon ziemlich geil.
Ja, cool.
Ja.
Und dann noch, letzte Sache, Botschaft an dein zukünftiges Ich?
Botschaft an mein zukünftiges Ich? Ich hoffe, du hast dich nicht verzockt. Ja, das war's. Weil wie gesagt, ich bin ja voll so, yo, let's go, lass mal Risiken eingehen. Bisher auch alles gut gegangen. Bisher auch wirklich alles gut gegangen. Aber ich hoffe, ich verzock mich nicht irgendwann.
Vielen Dank, Arseni, vielen Dank.
Sehr gerne.
Sehr spaßig mit dir.
Das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Lebenswert Leidenschaft. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du Lust hast, noch eine andere Person kennenzulernen, dann findest du noch 11 weitere Folgen auf der Startseite. Vielen Dank fürs Zuhören.